Tech und Rara.
Generell kann man immer streiten, was ist jetzt Science Fiction. Das Einzige, was man gewiss weiß, ist, dass es natürlich die wichtigste Literaturform des 21. Jahrhunderts ist.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
Vielleicht hat man auch vom Bücherschreiben auch so ein bisschen so eine romantisierte Vorstellung. Also aber da fließt dann so die Geschichte aus einem raus und so.
Ganz bestimmt, ja. Es gibt keinen Film, in dem das Leben eines Schriftstellers korrekt dargestellt wird.
Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Und wie ihr vielleicht schon wisst, ist das ein Podcast, wo wir Netzpiloten uns einmal die Woche mit ganz verschiedenen ExpertInnen unterhalten und versuchen, deren Fachgebiet zu verstehen und sozusagen deren Expertise anzuzapfen. Diese Woche habe ich mich mit Andreas Eschbach unterhalten. Andreas Eschbach ist Science-Fiction-Autor und das auch schon sehr lange. Also der hat wirklich eine ganze Reihe von Veröffentlichungen. Also ich sag mal so, die Bücher, die er geschrieben hat, passen auf 5 Google-Seiten, könnte man ungefähr sagen, wenn man das mal googelt, Andreas Eschbach Bücher. Da sind große Durchbrüche dabei, wie das Jesus-Video, 1 Million Dollar. Er hat auch dieses Buch NSA geschrieben. Also er schreibt eben Science-Fiction. Und das fand ich halt ganz spannend, weil Science-Fiction ja durchaus mit der Tech-Welt und auch diesem ganzen Innovationsthema ein bisschen verknüpft ist. Und ich wollte von ihm einfach mal wissen, wie schreibt man eigentlich Science-Fiction? Wie guckt man eigentlich aus dieser fiktionalen Brille auf Innovation oder Fortschritt? Da waren auch ein paar ganz spannende Antworten von ihm dabei, mit denen ich gar nicht so gerechnet hätte. Also ne, Veränderungen sind halt auch manchmal einfach nur Veränderungen und gar kein Fortschritt. Wie schreibt er eigentlich? Wie ist er eigentlich dazu gekommen? Was bei ihm auch ganz spannend ist, auch aus dieser Tech- und Trara-Brille eben, er ist eigentlich gelernter Programmierer und war irgendwie damals noch im EDV, also was man heute IT oder Tech nennen würde, unterwegs und ist dann irgendwann Autor geworden. Und wie das zusammenpasst und wie das vielleicht auch nicht zusammenpasst und über all solche Fragen haben wir gesprochen. Und das war total spannend, weil das mal so eine ganz andere Art zu arbeiten war, sehr ruhig, auch ein sehr ruhiger, überlegter Typ und eine ganz tolle Folge, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und wo man, glaube ich, wenn man irgendwie Bock hat, selber zu schreiben, aber wenn man auch irgendwie vielleicht irgendwelche anderen Leidenschaften hat, gut was draus mitnehmen kann. Und genug der Worte. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und wir hören uns gleich wieder. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Andreas Eschbach. Schön, dass Sie da sind.
Gerne.
Ich freue mich sehr, dass wir heute diesen Podcast machen, weil ich glaube, Sie sind der erste Roman- bzw. auch Science-Fiction-Autor in diesem Podcast und auf das Thema hatte ich schon ziemlich lange Lust. Und also vielleicht meine allererste Frage, weil Science Fiction, Sie haben ja relativ, also ziemlich viele Bücher geschrieben schon. Und bei Science Fiction denken ja die meisten immer erstmal an Raumschiffe.
Ja.
Würden Sie sagen, dass, also was ist denn für Sie Science Fiction eigentlich? Weil ich könnte jetzt mir vorstellen, dass das gar nicht nur um Raumschiffe und Raumfahrt geht, sondern schon um mehr.
Ja, also was Science Fiction eigentlich ist, das ist ein beliebtes Thema, seit es dieses Wort überhaupt gibt. Auf jedem Science Fiction Convention wird das irgendwo diskutiert. Also man sagt, dass der Begriff daher kommt, dass eben diese Worte Science und Fiction zusammengestellt wurden. Das heißt, es muss was mit Wissenschaft im weitesten Sinne zu tun haben, also im Unterschied zur Fantasy, wo die Magie in die Hauptrolle spielt und dann ist es eben fiktional. Das heißt, das sind erfundene Geschichten. Das heißt, man denkt entweder die Konsequenzen irgendwelcher wissenschaftlichen Erkenntnisse durch oder man kann auch Wissenschaft weiterdenken. Also was wäre, wenn man über Licht schnell fliegen könnte? Was wäre, wenn man sich unsichtbar machen könnte und so weiter auf technischem Wege? Mhm. Oder, also der allererste Science-Fiction-Roman wird meistens der Frankenstein von der Mary Shelley gezählt, dort war eben die Frage, was wäre, wenn man jetzt Totes zum Leben erwecken könnte, was hätte das für Konsequenzen? Das hat sie damals durchgespielt. Sie hat natürlich diesen Begriff noch nicht gekannt und so richtig eine Karriere draus gemacht hat dann erst Jules Verne, aber eben sind es Romane, Science Fiction, die in dieser Tradition stehen, das heißt, die Wissenschaft weiterdenken oder die Sichtweise anwenden auf irgendwas. Und das kann aber inzwischen auch, das muss nicht unbedingt jetzt Physik und Biologie sein, es gibt ja auch Gesellschafts-Science Fiction, die also irgendwelche soziologischen Dinge durchdenkt und alles Mögliche. Und generell kann man immer streiten, was ist jetzt Science Fiction. Das Einzige, was man gewiss weiß, ist, dass es natürlich die wichtigste Literaturform des 21. Jahrhunderts ist, wie Yuval Harari, der israelische Historiker, immer wieder sagt.
Ja. Ja, also das trifft sich ganz gut mit meiner, ich habe jetzt im Vorfeld auch so ein bisschen überlegt und ich habe auch so ein bisschen an die Bücher gedacht, von Ihnen eben auch. Und ich habe das Gefühl, ganz oft ist es eben ja genau diese Frage, was wäre wenn? Also was wäre, wenn eine Person $1 Billion irgendwie auf einmal in den Händen hält? Was wäre, wenn Menschen Flügel haben? Was wäre, wenn die Nazis schon Digitaltechnik gehabt hätten und so? Also kann man schon sagen, dass dieses was wäre wenn das Genre so ein bisschen ausmacht und vielleicht auch eben gerade diese Bedeutung, wie Sie sie ja gerade schon genannt haben, so ein bisschen...
Ja, also was, die Frage, was wäre wenn, ist eigentlich eine Frage, die am Anfang ganz vieler Romane steht, die deswegen nicht unbedingt Science Fiction sein müssen. Okay. In der Science Fiction denkt man das einfach weiter. Also man stellt dort sozusagen die kühneren Was-wäre-wenn-Fragen. So Fragen von der Art, wo manche Leute dann sagen, also das ist ja jetzt gesponnen oder das ist ja völlig aus der Welt und so weiter. Und ja. Man, ja, aber was wäre, wenn es nicht so wäre? Und dann überlegt man sich das.
Okay. Und jetzt mal so eine ganz, jetzt ist wahrscheinlich auch so eine Frage, die man als Autor irgendwie ständig gestellt bekommt. Aber es ist trotzdem interessant, besonders finde ich auch Ihrem Fall, wie sind Sie eigentlich überhaupt so zum Schreiben gekommen? Also, ja, ziemliche Klischeefrage, aber interessiert mich trotzdem.
Ja, das weiß ich gar nicht mehr so genau, weil da war ich noch ein Kind quasi. Also im Grunde, ich weiß, dass mich Bücher immer fasziniert haben, seit man mir daraus vorgelesen hat. Und ich war aber jetzt keins von den Kindern, die dann deswegen schon früh lesen lernen, sondern habe ich brav gewartet, bis die Schule angefangen hat. Dann ging es aber ganz schnell. Also so wie ich das kapiert hatte mit dem, dass da was die Buchstaben und die Laute irgendwie zusammenhängen, habe ich sofort losgeschrieben, habe Comics gemacht mit Texten drunter. Also das war so das, was auch meine erste Lektüre, die eigene Lektüre, es waren so Comics, die ich dann halt selber gemacht habe und in einer ganz kreativen Rechtschreibreform, also einfach lautmalerisch. Und das Ganze ist nochmal geboostert worden, als ich dann so mit 11, 12 die Schreibmaschine entdeckt habe als Spielzeug. Und dann habe ich die ganze Zeit quasi die andere dazu benutzen, um Fußball zu spielen oder den Mädchen nachzustellen, bin ich an der Schreibmaschine gesessen und habe Papier betippt mit Geschichten. Insofern ist das so ein Grundtenor meines Lebens, dass ich immer geschrieben habe.
Und also es gibt ja dann irgendwo in Ihrer Biografie so ein bisschen den Punkt, wo sie haben ja dann auch erstmal was gemacht, was ja erstmal mit jetzt dem Autorendasein und dem Schreiben gar nicht so viel zu tun hat. Sie haben ja eigentlich dann als Programmierer gearbeitet, haben dann eben auch eine eigene Firma gegründet, also eigentlich erstmal so einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Und dann fragt man sich ja schon, wo kam denn jetzt sozusagen oder wieso und wo kam denn dieser Punkt, wo sie gesagt haben, ah, das Schreiben ist es dann doch. Und Folgefrage, wäre dann tatsächlich, wieso dann Science Fiction? Also was hat das so ein bisschen befeuert?
Also um das mal vorwegzunehmen, das mit der Science Fiction, das war gar nie so der Plan. Also gibt keinen Moment, wo ich mir gesagt habe, was schreibe ich? Schreibe ich jetzt Krimis oder historische Romane oder Liebesromane? Ah nein, ich schreibe Science Fiction. Das gab es nicht, sondern das war einfach auch meine Lektüre. Also ich habe als Kind habe ich sämtliche Bücher, auf denen Raumschiffe und fremde Planeten abgebildet waren, habe ich verschlungen und das ist die Lektüre, die einen prägt. Also dann denkt man sich auch solche Geschichten aus. Und also es war so, dass man mir gesagt hat, als es mit diesem Schreiben irgendwie so ein bisschen manisch geworden ist, ich soll daran denken, dass man davon nicht leben kann, ich soll was Ordentliches lernen und das habe ich dann lang versucht, was Ordentliches zu machen. Also Luft- und Raumfahrttechnik studiert, was ja immerhin noch so eine Verwandtschaft hat mit Büchern, auf denen Raumschiffe abgebildet sind. War aber schlechter Student, also der Luftfahrttechnik ist nichts verloren gegangen, dadurch, dass ich das nicht gemacht habe. Und während des Studiums habe ich dann eben, das war ja die Zeit, als Computer aufgekommen sind oder irgendwie so in den Alltag allmählich eingedrungen sind. Und das passiert natürlich an den Universitäten zuerst. Da habe ich eben das Programmieren kennengelernt und das war irgendwie auch was Faszinierendes. Man schreibt auch, man kriegt eine unmittelbare Reaktion, es passiert was. Das war auch ganz schön faszinierend. Und wenn das mit dem Bücherschreiben nicht geklappt hätte, dann hätte ich das mein Leben lang auch machen können. Das war auch hinreichend faszinierend. Und es war dann so, also es gab so einen Punkt in meinem Leben, so da war ich vielleicht so 28. 28 sagt man, es ist so ein Alter, in dem man oft so eine kleine Krise hat. Also nicht die Midlife, sondern irgendwie eine andere.
Die Quarterlife-Crisis nennt man sie, glaube ich.
Ja. Ja, und wo ich so gemerkt habe, wenn ich, sagen wir mal, am Ende meines Lebens stehe und dann rückblicke, dann habe ich so gemerkt, da würde ich es mir nicht verzeihen, wenn ich nicht zumindest versucht hätte, einen Roman zu schreiben und zu veröffentlichen. Das habe ich dann halt versucht und habe dann die Hartteppichknüpfer geschrieben und erstmal keinen Verlag gefunden und so weiter. Und so nach der 20. Absage hat sich es ergeben, da habe ich jemanden kennengelernt, der nach einem Partner gesucht hat, um eine Firma zu gründen. In der IT-Branche würde man heute sagen, damals hat es noch EDV geheißen. Also waren wir ein Start-up. Habe ich gesagt, habe ich mir eben gedacht, das Leben will mir vielleicht was sagen, dass das mit dem Schreiben tatsächlich nicht so klappt, schade, schade. Aber Firma und reich werden und Bill Gates treffen und so weiter ist auch eine Perspektive. Und das haben wir dann angefangen und gemacht und praktisch kaum war das alles am Laufen, kam ein Anruf von einem Verlag, der sich für das Manuskript interessiert hat. Und dann habe ich gedacht, läuft doch super. Und dann habe ich dieses Buch rausgebracht. Und ich hatte noch ein zweites, das noch nicht ganz fertig war. Das habe ich dann in Abendstunden. Also man hat, wenn man so ein Startup hat, hat man so eine Art Halbtagsjob, habe ich immer gesagt. Von morgens 9 bis abends 9 sitzt mein Büro. Und ich bin dann eben heimgekommen und habe bloß die Krawatte ausgezogen und noch eine Stunde geschrieben. Und habe ich also das auch noch fertig geschrieben. Das war dann das zweite Buch. Und dann war aber erstmal Pause, da bin ich dann zu nichts mehr gekommen. Deswegen klafft da eine kleine Lücke. Und es war dann so, dass es in der Firma Streitigkeiten gab über den Weg, den wir einschlagen wollten. Und dann habe ich auch gemerkt, also wir hatten dann nach 2 Jahren hatten wir schon 10 Angestellte und da kamen meine Bücher raus und das hat sich irgendwie nicht gut gemacht. Und ich sag, wir arbeiten uns hier den Arsch ab und einer von den Chefs hat Zeit, Bücher zu schreiben. Dass ich die schon geschrieben hatte, das wusste ja niemand. Und da habe ich so gemerkt, also GmbH-Geschäftsführer und Romane schreiben, das passt gar nicht zusammen. Und irgendwie, auch weil es diese Streitigkeiten da, habe ich gedacht, komm, das ist doch der Holzweg für mich. Bin also ausgestiegen und habe so als Einzelkämpfer weitergemacht. Da kann man das machen. Das ist sogar ein Vorteil. Da war es dann so, dass meine Kunden, die ich dann hatte, die haben immer gedacht, der Eschbach, der hat es eigentlich ja gar nicht nötig, für uns zu arbeiten. Weil der schreibt ja Bücher und wer Bücher schreibt, ist ja steinreich. Der macht es sozusagen als Hobby. Und dann haben sie auch an den Preisen, die ich wollte, nicht groß rumgemäkelt. Und umgekehrt, die Verlage, die haben auch gedacht, die können nicht alles mit mir machen, weil ich ja einen richtigen Job habe und praktisch nicht mit dem Geld erpressbar bin. Also es war eine ganz gute Sache. Und das hätte auch so recht lang laufen können. Vielleicht ist ein bisschen immer heikel, wenn man mehrere Bücher draußen hat und die laufen nicht so richtig, ist es fast schlimmer, eine schlimmere Situation, wenn man noch gar nichts veröffentlicht hat, weil man dann so gilt als einer, der kann es nicht so richtig.
Ah, okay.
Das war bei meinen ersten vier Büchern, war das so. Da war aber interessanterweise, eins davon war das Jesus-Video. Das war aber in der Originalausgabe ein völliger Flop. Da sind irgendwie 2000 und ein paar zerquetschte davon verkauft worden, weil es halt auch hässlich aufgemacht war und so weiter. Und dann kam das aber im Taschenbuch raus, in einem anderen Verlag, und dann wurde es ein Bestseller. Und ein Bestseller, das ändert dann alles. Da ist man dann plötzlich eine Hausnummer und kann den Verlag wechseln, und dann war eben auch die Situation, dass ich da habe ich die Billion Dollar quasi geschrieben gehabt, und der alte Verlag wollte die nicht, aber der neue Verlag schon, und dann habe ich gewechselt, und dann war auch klar, ich kann diesen Job nicht mehr weitermachen, weil ich auf Lesereise gehen muss, und man kann als einzelner ITler nicht am anderen Ende der Republik sein, wenn irgendwo beim Kunden was ausfällt. Das ist sehr schwierig geworden.
Ja.
Und das war also dann der Moment, wo ich den Sprung gemacht habe, und seither schreibe ich ein Buch nach dem anderen.
Also es hört sich so ein bisschen so an, als wär sozusagen die EDV-Karriere, wie Sie auch schon meinen, das wäre alles okay und das hat auch irgendwie Spaß gemacht.
Ja. Mhm.
Aber das ist jetzt schon, so würde ich sagen, das ist jetzt Ihre Leidenschaft, und es ist dann auch gut, dass es so gekommen ist. Ja, das ist, also muss man ja nochmal abklopfen, ob das auch wirklich so ist. Hört sich auf jeden Fall so an.
Es gibt schon auch Leute, man lernt ja dann viele Kollegen kennen, es gibt ja auch Leute, die mal ein, zwei Bücher schreiben und dann tatsächlich merken, nee, das ist doch nicht das, was ich eigentlich machen will, sondern ich will wieder, also ich habe eine Frau kennengelernt, die gesagt hat, sie will doch lieber weiter Immobilienmaklerin sein.
Ja, kann ich verstehen. Also ich glaube, vielleicht hat man auch vom Bücherschreiben auch so ein bisschen so eine romantisierte Vorstellung. Also da fließt dann so die Geschichte aus einem raus und so.
Ganz bestimmt, ja. Es gibt keinen Film, in dem das Leben eines Schriftstellers korrekt dargestellt wird.
Ja, das habe ich mich auch das Gefühl. Also ich glaube auch, ich bin jemand zum Beispiel, der, ich würde gerne sagen, dass ich mal ein Buch geschrieben habe, aber ich glaube, ich werde nie eins schreiben, weil mir der Prozess vielleicht gar nicht genug Spaß macht. Aber dann ist es ja auch in Ordnung, wenn man es dann lässt.
Es wäre ja schlimm, wenn alle Bücher schreiben würden.
Ja, wäre für die Menschheit, glaube ich, nicht so gut, wenn es nur noch Leute geben würde. Ja, man braucht noch ein paar andere Jobs. Aber das ist ganz witzig, weil ich hatte mal einen Podcast auch hier mit Sebastian Pioch, hieß der. Und der beschäftigt sich mit dem Thema Sidepreneurship, also sozusagen das Aufbauen von einem Unternehmen neben einem eigentlichen Job. Und der sagt halt auch, dass die Leute immer so ein bisschen dazu neigen, so ganz oder gar nicht. Also entweder in ihrem Fall, ich bin jetzt Autor oder ich lasse es. Und sie haben es ja, eigentlich lief es ja eine ganze Zeit lang so mehr oder weniger parallel. Und dann irgendwann kommt dann dieser Punkt, wo man sich dann mal entscheiden muss. Was ich mich da gefragt habe, ich bin ja auch eigentlich Informatiker, also habe das studiert und so und studiere das auch jetzt gerade noch im Master nebenbei. Und mir fällt das zum Beispiel sehr schwer, wenn ich jetzt gerade an irgendeiner Software arbeite, was eine ganz bestimmte Art zu denken ist, und dann in so eine Situation wie jetzt, die wir hier gerade haben, zu gehen, weil das für mich so eine ganz andere Denkweise irgendwie benötigt und ich dann merke, dass so meine Strukturen in meinem Kopf einfach noch nicht darauf eingestellt sind. War das bei Ihnen auch so? Also wie, oder ließ sich das vielleicht sogar vereinen? Hat vielleicht das, also dieses Programmieren, dieses, wo alles eine sehr exakte Lösung hat, das andere vielleicht sogar irgendwie befeuert, gerade wenn es so um das Konstruieren von irgendwelchen Welten geht?
Also ich habe es immer empfunden als so eine Art Abwechslung. Also einen Roman zu schreiben, da war man irgendwie in so einem bestimmten Fantasiemodus, man hat so den inneren Film vor Augen und schreibt den halt nieder. Und es ist nicht so der Moment, in dem man jetzt hundertprozentig präzise sein muss in allem, sondern auch ein bisschen das laufen lassen kann. Und dann zurückgehen und wieder ein Programm zu schreiben und sich genau zu überlegen, okay, wie oft muss jetzt diese Schleife laufen, damit ich wirklich alle erwischt habe, und habe ich jetzt alle Bedingungen der Abfrage erfasst und so weiter. Und das es kam mir vor wie so die Abwechslung zwischen Ruhe und Gymnastik oder zwischen verschiedenen Sportarten oder so. Also das, so habe ich das erlebt als eine Abwechslung. Und ich programmiere auch heute manchmal noch und finde es dann irgendwie lustig. Ich habe schon noch so ein paar alte Programme aus der Zeit, die in so einer DOS-Box laufen.
Ah, cool.
Und die ich eigentlich nicht brauche, aber ich programmiere so dran rum, einfach um es mal wieder zu machen. Und finde es immer erfrischend.
Wenn Sie, also es gibt ja ganz oft dieses Phänomen, dass man sozusagen eine Sache gerne macht und dann kommt der Punkt, wo man sie machen muss. Und dann stellt sich, finde ich, immer so ein bisschen raus, wie gern man die Sache wirklich macht. Also ne, dieses klassische Hobby zum Beruf gemacht und dann zu merken, ugh. Und wenn Sie jetzt das Schreiben und das Programmieren nehmen, was macht Ihnen sozusagen Spaß oder mehr Spaß, wenn Sie es einfach aus freien Stücken machen können? Und wo stört Sie der Zwang?
Also beim Programmieren war es so, dass dieser Aspekt, dass man es jetzt für Geld macht, dass sozusagen das eine Rolle spielt, wie viel Zeit man jetzt aufwendet, weil das über den Stundenlohn am Schluss entscheidet, dass das so was Fiebriges rausgenommen hat. Mhm. Davor habe ich programmiert manchmal ganze Nächte durch. Ich werde ganz schwindelig, wenn ich da heute dran denke. Einfach, weil ich immer das Gefühl hatte, ja, ich bin ganz dicht dran, jetzt habe ich es gleich. Und das waren so Zeiten, da lief der Compiler noch eine halbe Stunde, bevor das Programm fertig wieder ausführbar war, und dann Listen machen und abchecken und Zeile so und so viel, was habe ich jetzt da falsch gemacht und so weiter. Das war dann so was Fiebriges, Ungesundes, und das für Geld zu machen, das hat es dann sozusagen professionalisiert, dass man sich überlegt hat, halt mal, wie gehe ich jetzt da ran, dass ich nicht 1000 Stunden Leerlauf produziere. Und beim Schreiben, ja, das hätte schon auch sein können, dass man sagt, ja, wenn ich jetzt muss, dann macht es keinen Spaß mehr, aber ich empfinde es nicht so. Also im Gegenteil, also ich schreibe manchmal Sachen auch einfach so, einfach, weil vielleicht ist das auch eine Gewöhnung, aber ich glaube, das ist so in meinem Wesen drin, dass ein Tag, an dem ich nichts geschrieben habe, das ist irgendwie ein verlorener Tag. Und ja. Von daher entsteht das Problem nicht.
Okay, spannend.
Aber es kann eins sein, das glaube ich schon, ja.
Ja. Ja.
Also, ja, es ist so nach dem Motto, man muss aufpassen, was man sich wünscht, man könnte es bekommen.
Genau, ja. Also ja. Es gibt ja so dieses klassische so Träume, wo es dann auch besser ist, wenn es Träume bleiben. Ne? Also in meiner Vorstellung bin ich mega der coole Agent, aber in echt.
Ja. Na, ich weiß nicht. Also ich bin schon dafür, dass man seine Träume ausprobiert. Und wenn man dann sagt, ja, ist in Wirklichkeit nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, dann ist es auch gut. Also Unternehmer sein, das habe ich mir auch anders vorgestellt. Und da habe ich dann so gemerkt, nee, das ist nicht so meins. Also Chef sein und anderen Leuten sagen, was sie tun sollen, und dann tun die das, was ich eigentlich lieber täte, nämlich dann programmieren und konkret Sachen machen. Und ich muss hier über Buchhaltung und Kundenakquise und Strategien nachdenken. Da habe ich so gemerkt, nee, das ist es nicht. Und aber ich finde es gut, dass ich es ausprobiert habe. Sonst hätte ich heute noch davon träumen und ich so, hätte ich doch und so weiter.
Ja, okay, das stimmt. Also ich meinte das jetzt mehr so vielleicht auch ein bisschen überzogen. Also ich dachte, in meiner Vorstellung ist so das Agentendasein voll cool, oder ist jetzt ein blödes Beispiel, ne? Aber und ich glaube, in der Realität würde sich das nicht so unbedingt decken. Und deswegen denke ich mir, das ist sowas, das stelle ich mir vielleicht manchmal in so einer Tagträumerei mal vor. Ja. Aber lass
Bond,
es.
James Bond, ja, genau.
Genau. In Ihren Roman spielt ja auch Technologie immer einen ganz großen, also nicht in allen, aber in vielen, also spielen ja durchaus Technologien irgendwie eine große Rolle. Und das ist jetzt auch eine sehr weit gefasste Frage, aber ich finde es ganz gut und spannend, die auch so weit gefasst zu stellen. Wie gucken Sie eigentlich auf technologischen Fortschritt? Also positiv, sehr differenziert, eher kritisch, vor allen Dingen, also woher das auch ein bisschen kommt, das wäre dann auch so ein bisschen der Anschluss. Das Medium Buch zum Beispiel funktioniert ja sehr gut ohne technologischen Fortschritt. Aber weiß ich nicht, vielleicht hat sich da auch ganz viel getan, was das Leben vielleicht auch als Autor irgendwie stark vereinfacht.
Fangen wir mal beim Buch an. Also das Buch selber ist ja ein technologisch sehr hochentwickeltes Produkt. Das ist eins von diesen Produkten, die sozusagen fertig sind, so wie Stühle oder Tische oder sowas als Konzept. Da kann man nicht mehr viel dran erfinden. Man kann es nur noch ändern. Und das Buch in seiner heutigen Gestalt, also es ist beschnittene Papier, das an einer Seite zusammengeheftet ist und von zwei Seiten bedruckt, das hat auch so einen Endzustand erreicht. Also wenn man weiter Bücher herstellt, werden die in 1000 Jahren noch so ähnlich aussehen. Mhm. Da wird es dann vielleicht kein Papier mehr sein, aber was Entsprechendes. Und da ist dann der technologische Fortschritt in der Art und Weise der Herstellung, also welche Klebstoffe und welche Bindeverfahren und welche Druckverfahren. Also zum Beispiel der Print-on-Demand-Verfahren ist natürlich eine tolle Sache, um nicht tausende von Büchern auf Lager haben zu müssen, sondern sie eben herzustellen, dann, wenn man sie tatsächlich braucht. Das ist noch so was, was sicher eine positive Auswirkung hat, auch im Hinblick auf Ressourcen, weil man schätzt im klassischen Verfahren, dass die Hälfte aller Bücher, die gedruckt werden, auch wieder eingestampft werden.
Krass.
Was jetzt nicht besonders effizient ist. Und dann gibt es die anderen Erscheinungsformen, also vor allem das E-Book ist natürlich auch eine schicke Sache für Leute mit wenig Regalplatz. da ist es halt, da kann der technologische Fortschritt dann zum Problem werden, weil wenn dann die Geräte nicht mehr tun, die Standards ändern sich, man soll sich dann alle paar Jahre ein neues Gerät kaufen, um seine Teile noch lesen zu können. Am Anfang war es so, dass wenn die Firma pleite gemacht hat, die den Reader herstellt, dann war man auch seine Büchersammlung los, was natürlich auch blöd ist. Also es hat dann auch solche Konsequenzen. Und das ist so ein bisschen generell, also man sagt immer Fortschritt, aber die eigentliche Frage ist ja, die man stellen muss, ist, sind Veränderungen, und die Frage ist, sind es Verbesserungen oder sind es bloß Veränderungen? Und manchmal sind es halt bloß Veränderungen, um aus marketingtechnischen, designtechnischen Gründen, dass man irgendwas als neu verkaufen will, was dass man ein Problem löst, was niemand gehabt hat und solche Dinge. Und dahinter steckt halt immer, dass man jetzt den Herstellern ist natürlich am liebsten, man schmeißt das, was man gekauft hat, gleich wieder weg und kauft was Neues. Und das ist aber halt mit Ressourcenverbrauch verbunden, den wir uns einfach nicht leisten können.
Ja. Okay, also das finde ich sehr schön, weil das, also diesen Blick auf dieses technologischer Fortschritt, den habe ich auch. Also das ist ja das eben genau das, also dieser Punkt, den Sie gesagt haben, Veränderungen sind nicht immer gleich Fortschritt, sondern es können tatsächlich ja auch mal Verschlechterungen sein, also oder zumindest nur Veränderungen. Auch dieses Thema Probleme lösen, die keiner gehabt hat, das ist ja, also das nimmt ja extrem zu. Also das muss man auch sagen. Also gefühlt so in den letzten 5 Jahren wurden ganz viele Probleme, die ich vorher gar nicht hatte, auf einmal gelöst. Ich kann mir jetzt Essen, also nicht nur fertiges Essen, sondern auch einfach Lebensmittel einfach vor die Tür liefern lassen und muss gar nicht mehr aus dem Haus gehen, war ja vorher eigentlich auch okay. Wenn Sie aber jetzt so auf einer fiktionalen Ebene sich sozusagen auch irgendwie über die Zukunft oder eben halt auch über da mögliche technologische Fortschritte Gedanken machen, wie gehen Sie daran? Also gehen Sie eher sozusagen von der utopischen oder eher so von der dystopischen Seite daran? Also überlegen Sie sich, was kann schlecht werden durch technologischen Fortschritt in der Zukunft, oder was könnte vielleicht auch besonders toll werden? Oder welche Seite macht Ihnen vielleicht auch mehr Spaß?
Ich beginne eigentlich immer mit einer bestimmten Idee für eine bestimmte Geschichte. Ich sage, ich will diese Geschichte schreiben. Und dann ist eine der Fragen, die man sich stellt im Rahmen dessen, wie man es entwickelt, halt nicht nur, was für Figuren brauche ich da drin oder möchte ich da drin haben, sondern auch, wie sieht die Welt aus, in der das spielt, und da gehört einem auch die Technologie dazu. Also wenn ich eine Idee für eine Geschichte habe, die jetzt in einem galaktischen Imperium spielt, dann ist klar, brauche ich Raumschiffe und Überlichtflug und so weiter, und den erfinde ich dann einfach, ohne Rücksicht darauf, dass es das so wahrscheinlich nie geben wird, weil es technisch oder physikalisch nicht möglich ist. Und das ist eben dann der Vorteil, wenn man in der Science-Fiction oder der fantastischen Literatur unterwegs ist, man sagt, das ist einfach so, Punkt.
Ja.
Menschen haben Flügel, Punkt.
Ja.
Und was folgt daraus? Das ist ja das, was es dann interessant macht. Sonst wäre ich ja, sagen wir mal, ein technisches Magazin, was sagt, demnächst gibt es das Schwerkraft, Anti-Schwerkraft-Auto für jedermann und das wird dann ganz toll. Und das ist nicht die Aufgabe des Science-Fiction-Autors, das zu erfinden, das machen schon andere, sondern dann zu sagen, ha, halt mal ein Anti-Schwerkraft-Auto für alle. Das heißt, der Himmel wird dann völlig ständig voller Fahrzeuge sein, die von überall nach überall hin fliegen. Was ist, wenn die zusammenstoßen, wenn das kaputt geht, das Ding auch auf mein Kopf runterfällt und so weiter und so fort. Die Konsequenzen, also dieses, was folgt daraus, ist dann mein Job.
Aber das ist sehr spannend, weil das ist im Grunde ist das genau der Ansatz dieses Podcasts. Also wir haben ja auch manchmal dann Leute, die aus sehr spezifischen Richtungen kommen und auch aus sehr technischen Berufen, wo es dann eben genau nicht darum geht, was folgt daraus, sondern wie macht man das oder ne, wie konkret kann das gehen. Und das schließt aber ja auch mal ganz viele Leute aus, weil die Hälfte der Leute, oder wahrscheinlich über die Hälfte versteht das dann gar nicht, weil man ja gar nichts, also ich ja dann auch oft nicht, weil ich ja gar nicht im Thema bin. Aber eben diese Fragen, was folgt denn daraus? Also jetzt gerade ein ganz akutes Beispiel, so Fintech und bargeldloses Bezahlen und so. Da kann man natürlich viel darüber reden, wie konkret funktioniert das jetzt und wie kann das aussehen. Aber was passiert denn dann eigentlich, wenn wir alle gar kein Bargeld mehr in den Taschen haben und wenn unsere ganzen Verkäufe, ne, dann spinnt man das, okay, ich verstehe. Das war, also haben Sie gleich eine Frage mitbeantwortet, nämlich die Frage, von welcher Seite Sie kommen, also von der Welt oder über die Geschichte. Das haben Sie jetzt ja gerade schon beantwortet über die Geschichte. Was mich nochmal interessiert, Sie haben ja, also ich habe ein Interview von Ihnen gesehen, da haben Sie auch erzählt, und dass Sie ja relativ, also Sie haben ja relativ lange auch so Schulungen gegeben und so ein bisschen gecoacht und Leuten sozusagen beim Autor werden und Schreiben irgendwie geholfen. Und haben aber gesagt, dass Sie irgendwann gemerkt haben, dass Sie das sozusagen für dieses Kreative blockiert hat.
Ja.
Und ich habe so das Gefühl, um wirklich eine gute Geschichte sich auszudenken und kreativ sein, muss man auch so einen gewissen Zugang zu sich selbst zu haben. Wie sehr muss man denn mit sich irgendwie im Reinen sein oder auch vielleicht sich mit seiner eigenen Gefühlswelt und dem, was einen selber so beschäftigt, auseinandersetzen, um als Autor gut zu funktionieren und da irgendwie gute Sachen abzuliefern?
Also mit sich im Reinen sein muss man nicht. Also ich kenne keinen Autor, der mit sich im Reinen wäre. Man schreibt, um mit sich ins Reine zu kommen über diese oder jene Frage. Aber man muss natürlich die Fähigkeit haben, in sich reinzuhören und beschreiben zu können, was da abgeht. Weil das ist ja der Fundus, aus dem man schöpft. Weil alles, also man ist ja alle seine Figuren, auch die Bösewichte. Also muss man wissen, wie es sich anfühlt, ein Bösewicht zu sein oder Mordgelüste zu haben oder sowas. Wie will man das wissen, wenn man es nicht in sich selber spürt? Das bringt man dann nach außen. Das ist übrigens eine lustige Beobachtung, die ich mal gemacht habe auf einem Treffen. Es gibt so eine Vereinigung der Krimi-Autoren Deutschland, das Syndikat. Da war ich mal aus irgendeinem Grund eingeladen, dabei zu sein. Und da ist mir aufgefallen, dass die Krimi-Autoren, die sind die nettesten und verträglichsten unter den Autoren. Die sind alle gut drauf gewesen und ich dachte, das ist echt auffallend. Während also die, sagen wir mal, die Hochliteraten, die sind alle irgendwie schwierig im Umgang. Das hatte ich auch erlebt. Und die Krimi-Autoren habe ich gedacht, ja klar, wenn die sauer sind, dann bringen sie einfach jemand um in ihren Romanen und stellen sich vor, ah, das ist jetzt der Nachbar oder die Chefin oder sowas. Und dann stirbt die betreffende Person eines grauenvollen Todes und dann ist man zufrieden und muss es in der Wirklichkeit nicht ausleben. Also man muss in sich hineinhorchen und das, was man da rausbringt, das schon, aber mit sich im Reinen sein, so in der Art eines. Also Buddha hat keine Romane geschrieben, wissen wir.
Ah, okay, ja, gerne. Gut. Ich meinte es auch mehr auf der Fähigkeit, genau das zu tun, also in sich reinzuhören. Ja, stimmt, Buddha hat keine Romane geschrieben. Also so ein Roman über alles ist toll, ist ja auch sehr langweilig. Also man will ja eigentlich genau diese Konflikte. Muss man dann in seinem Leben viele Krisen und Konflikte irgendwie gehabt haben, aus dem man praktisch auch schöpfen kann? Weil ich könnte mir vorstellen, so jemand, der so sehr, ja, unbescholten durchs Leben stolpert, so für den eigentlich nie irgendwie sich Probleme darstellen, vielleicht, also der könnte, also der kann ja dann gewisse Facetten des Menschseins vielleicht gar nicht so entsprechend beschreiben, oder?
Also mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass in ganz vielen Autorenbiografien so lange Listen von Berufen sind, die jemand mal gehabt hat. Da ist dann einer Tellerwäscher und Begräbnishelfer und Pizzaausfahrer und Rechtsanwaltsgehilfe und was weiß ich nicht alles gewesen. Und da denke ich mal, das hättest du eigentlich auch machen sollen, weil in jedem Job erlebst du irgendwie Sachen, die du in anderen Jobs nicht erlebst. Und ich glaube, dass es ja kein Zufall ist, weil man da tatsächlich dann eben, man schreibt dann vielleicht nicht über Pizzaausfahrer, aber man hat doch irgendwelche Sachen erlebt. Und, ja. Und eine andere, auf der anderen Seite ist es aber auch so, glaube ich, dass wenn man viel schreibt, wenn man viel liest auch, also das ist eigentlich der Grund, warum man liest. Also es ist ja so beim Geschichtenschreiben, das, was eine Geschichte so richtig spannend macht, die Verfolgungsjagd und die Bedrohung und so weiter und so fort, das ist ja genau das, was man im eigenen Leben gar nicht erleben möchte. Im Buch ist es okay, da ist es spannend. Wenn es einem selber passiert, ist es richtig schlecht. Und wenn man also viel liest und vor allem, wenn man auch viel schreibt, merkt man dann so Vorzeichen, da droht irgendwie eine Krise. Es gibt also diese Momente im Roman, wo man so irgendwie schon mal aufblitzen lässt, dass da eine Bedrohung am Horizont auftaucht. Also man entwickelt da auch so einen Sinn dafür, dann solchen Krisen aus dem Weg zu gehen auf der anderen Seite.
Ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Also natürlich die Krisen und Probleme, die man durchlebt hat, die sind Romanstoff, aber das muss ja gar nichts Großes sein. Also man durchlebt zum Beispiel als Kind ganz viele Krisen. Weihnachten ist so lang, bis es kommt, und dann kriegt man nicht das richtige Geschenk und ist enttäuscht und so weiter. Und dann weiß man, wie sich Enttäuschung anfühlt. Da muss nicht viel passieren. Also man muss nicht lebensbedrohlich enttäuscht sein. Weil Enttäuschung ist immer das Gleiche, es gibt nur verschiedene Grade davon. Also in der Vorstellung dreht man das halt so ein bisschen auf. Man muss mal geschwitzt haben, um beschreiben zu können, wie es ist, in der Wüste zu sein. Und man sagt, ja, es war so, jetzt drehe ich es einfach noch ein paar Grade höher und dann passt es schon.
Okay. Das heißt aber so, dass dieses Klischee des Autors, der sich da so ein bisschen selbst verzehrt und das Leben so in der Form voll ausschöpft, dass er auch, also alles mitnimmt und jede Krise und da, das ist dann auch einfach ein bisschen Klischee.
Ich weiß nicht, so gibt es natürlich auch. Also es sind alle, kein Autor ist wie der andere. Es ist, da gibt es die, es ist ja auch gut. Also es muss ja auch so sein. Aber generell ist es für die Kreativität eigentlich meiner Beobachtung nach am besten, wenn man im Alltag einen relativ langweiligen Alltag hat. Weil dann dreht die Fantasie so richtig auf und sagt, ist nichts los, jetzt muss ich mir hier irgendwas ausdenken und dann kann man drauf losschreiben. Und in den Phasen, in denen irgendwie Action ist und ein Besuch nach dem anderen und dann kommt noch der Handwerker und da noch eine Krise und da noch ein irgendwas, wo man hin muss, da kommt man ja zu nichts.
Okay, das, also eigentlich ist es ein bisschen wie so eine Kompensation, ne? Also man kompensiert sozusagen das, was ein...
Ja, genau.
Okay, das ist eine spannende Betrachtungsweise, weil man ja immer, man sucht ja immer so das Abenteuer, stimmt, und wenn es nicht kommt, dann fängt man irgendwie an, sich das auszumalen, und dass man das aber auch, dass das ja auch irgendwie Treibstoff sein kann und irgendwie Zündstoff für was Gutes. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Das nehme ich tatsächlich mit. Das finde ich sehr schön. Ich habe mal so ein bisschen in unsere Hörerschaft gefragt, ob die noch Fragen haben, und eine fand ich da nochmal ganz spannend, die ich gerne nochmal stellen würde. Und zwar kam die von einem Account Cyber Hamburger. Und der hat gefragt, wie sehr beeinflusst Ihrer Meinung nach Science Fiction die Entwicklung von Technologien? Also haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen.
Also ich glaube schon, dass es da einen starken Zusammenhang gibt. Also nicht nur, dass Technologie natürlich die Science Fiction beeinflusst, auch andersrum. Also erstmal der Zusammenhang, dass eine Menge Leute in MINT-Jobs gehen, die vorher, sagen wir mal, Star Trek-Fans waren oder Perry Rhodan gelesen haben und so weiter. Das ist Fakt. Also da, wenn man da rumfragt, findet man viele, die sagen, ja, da habe ich halt als Kind das und das gesehen, gelesen und das hat mich interessiert und dann bin ich jetzt hier gelandet und entwickle Satelliten. Mhm. Dann so Sachen wie das Motorola Club-Handy, das ist natürlich ganz klar inspiriert von dem Communicator vom Captain Kirk, Beamers Up Scotty, ne? Oder so, ja, Begriffe wie Cyberspace,
Metaverse fällt mir gerade noch ein.
Ja, also das sind Sachen, die halt aus der Literatur kommen.
Okay.
Die frühe Science Fiction war ja auch Spielplatz von Wissenschaftlern, die eben Geschichten geschrieben haben, um irgendwelche Ideen auszutesten, die sie jetzt über wissenschaftliche Entwicklungen hatten. Mhm. Also, ja, oder die dann alter abgewandert sind. Asimov war Biochemiker. Und so.
Ja, okay, also witzigerweise, ich musste gerade so denken, ein Bekannter von mir, der promoviert gerade so im Bereich Human-Computer-Interaction. Und das hat so ganz ähnliche Anleihen, weil die halt auch ganz oft sich mit Dingen beschäftigen, die es technisch noch gar nicht gibt, also die so auch noch gar nicht möglich sind, aber schon mal gucken, genau wie sie das ja vorhin auch beschrieben haben, was heißt denn das, was könnte das bedeuten, wie reagieren Menschen darauf, obwohl es die Technik an sich, also die faken das dann oft so ein bisschen und erforschen sozusagen dann eben diese Metafragen so ein bisschen, ne?
Was es auch gibt, ist ja, sind konkret literarische Forschungsprojekte. Also die ESA hatte mal so ein Forschungsprojekt zu Weltraumfahrt und es gibt in Wetzlar die Fantastische Bibliothek, die alles sammelt, was mit fantastischer Literatur zu tun hat, also Fantasy wie auch Science Fiction, Riesenhaus. Und die bieten das als Service an für Firmen. Das, da kann man sich als Firma hinwenden und sagen, was hat denn die Science Fiction über fliegende Autos geschrieben? Und dann gucken die das durch und gibt es dann so Studienarbeiten von Leuten, die das dann halt zusammenstellen und dann sozusagen als Ideenfundus dann an die Industrie liefern. Also das gibt es also nicht nur, das ist schon institutionalisiert.
Okay, ja krass, finde ich spannend. Ja, ich würde sagen, wir machen mal so einen ganz kleinen Cut und gehen mal in unsere Podcast-Rubriken. Und Sie sind tatsächlich bei Ihnen, feiere ich jetzt eine kleine Premiere, weil wir haben zwei Podcast-Rubriken. Normalerweise ist die erste Frage immer, was haben Sie zuletzt in irgendeine Suchmaschine eingegeben? Jetzt habe ich das aber schon so oft gefragt und irgendwie wird diese Frage langsam langweilig und deswegen habe ich diese Frage jetzt ein bisschen abgeändert. Und meine Frage an Sie wäre, ich weiß nicht, ob Sie das so aus dem Stegreif beantworten können, aber meistens ist das, was einem spontan einfällt, ja auch dann oft die ehrlichste Antwort. Was war so das letzte Tool, Gadget, Software-Tool, was auch immer, wo Sie so gesagt haben, okay, das hat jetzt so richtig so ein bisschen mein Leben bereichert, verändert, in irgendeiner Form. Es muss jetzt auch nicht allumfassend sein, aber gab es da irgendwas, so eine Neuerung, irgendwas, was Sie sich angeschafft haben, runtergeladen haben, wo Sie dachten, das ist wirklich ein richtiger Game-Changer, wie man so schön sagt?
Also ich verwende seit 10 Jahren für meine Recherchen das Programm DevonThink, DevonThink Professional Version. Und die haben jetzt ein Update auf eine neue Version gebracht, wo ich erst gedacht habe, brauche ich jetzt dieses Update, weil ich bin nicht so der Typ, der immer das Neueste braucht. Und ich sage, ja, womöglich haben sie irgendwas weggenommen und so weiter. Und aber da sind, ich habe es dann doch abgedatet und dann festgestellt, ja, ganz, ganz toll. Also die gehen jetzt mehr so in Richtung Verlinkung untereinander. Okay. Das ist wirklich nützlich.
Das sieht, also ich bin gerade mal nebenbei drauf, also DEVON, ne?
Ja, genau.
Ja. Und das ist also ein Tool, wo man praktisch einfach so Recherchen und Sachen und so zusammenschmeißen kann und dann einfach so eine große.
Ja, also da lebe ich praktisch drin, darin und in meinem Textprogramm.
Okay, das heißt, Sie sind auch Mac-User, nehme ich dann der Tatsache, ja, dass es das genau. Nur für Mac gibt. Ja. Okay. Ja, spannend. Das muss ich mir mal angucken, weil das sieht, ich finde immer, ich habe immer so einen kleinen Faible für so Software, die irgendwas smart macht. Meistens brauche ich sie nicht, aber ich stell mir dann mal kurz vor, dass ich sie brauche und finde das ganz schön. Und mir ist gerade noch eine Geschichte eingefallen zu dem Thema so Kreativität und Fantasie und dass das oft so ein bisschen so eine Kompensation ist. Ich habe da auch, also wir sind ja auch ein Magazin, ich weiß nicht, ob Sie das wussten, und da habe ich mal auch einen Artikel drüber geschrieben. Kennen Sie das Spiel World of Warcraft?
Dem Namen nach, ja.
Genau, ich auch hauptsächlich im Namen nach. Und es ist ja so ein Multiplayer-Online-Rollenspiel und es war, da war ich so 12, da kam das so auf. Und ich hatte von der Serie South Park eine Folge gesehen, wo die dieses Spiel spielen. Es ging eigentlich gar nicht so sehr darum, aber und da wurde das halt so dargestellt wie wirklich so eine zweite Welt, wo man dann halt als Ork, als Zwerg, als Paladin halt irgendwie da durch diese Riesenwelt laufen kann und das wirklich sich wie so ein echtes Abenteuer anfühlt. Und dann wurde bei uns in so einem Videospielladen wurden so Testversionen rausgegeben. Da konnte man dann umsonst bis zu einem gewissen Punkt halt spielen online und das wollte ich unbedingt haben. Das war aber eine DVD und mein damaliger Rechner hatte gar kein DVD-Laufwerk und es benötigte natürlich einen Internetanschluss, den ich auch nicht hatte. Mhm. Aber ich in meinem 12-jährigen Kindergarten gedacht, das geht schon irgendwie, hab mir dann irgendwie eine ergattern können, bin damit nach Hause, hab mich mega gefreut. Naja, tausendmal diese DVD, hat nicht funktioniert und ich wollte halt unbedingt World of Warcraft spielen. Und irgendwann saß ich dann halt wirklich vor meinem schwarzen Bildschirm und hab mir das einfach vorgestellt. Also hab mir dann vorgestellt, wie ich da rumlaufe und den Hügel runterrenne und dann irgendwie diese Schlachten und so. Und fand das mega toll. Naja, und Ende vom Lied, ich hab's dann mit, ja, keine Ahnung, 23, das erste Mal wirklich gespielt. Also später dann. Und hab gemerkt, in echt ist es überhaupt nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt habe. Also tatsächlich, die ausgemalte Version war sehr viel spannender und sehr viel schöner. Und es war genauso, da habe ich wirklich was kompensiert und es war eigentlich toller.
Ja, das ist so ähnlich ist es beim Schreiben auch. Man sitzt da und stellt sich was vor und es ist viel toller als die Wirklichkeit.
Ja, okay, ja, vielleicht soll ich das doch nochmal probieren. ich habe gerade so ein bisschen parallel noch überlegt, was so mein letztes Gadget war, was so richtig mein Leben verändert hat. Und das fällt mir gar nicht so einfach. Doch, tatsächlich eine Sache. Es gibt ja diese Dienste, wo man sich Technik mieten kann. Also, dass man das nicht neu anschafft, sondern man mietet das und wenn man sagt, ich möchte es, also entweder mietet man so lange, bis man halt den Vollpreis, dann gehört es einem, oder man sagt dann irgendwie nach 6 Monaten, ach, irgendwie ist es doch nicht das Richtige, ich schick's zurück und dann kann das Gerät halt jemand anders verwenden. Und das war so eine Sache, wo ich dann gedacht habe, naja, es ist natürlich aus so einer Ressourcensicht toll, weil dann kaufst du es dir nicht und es vergammelt irgendwo, sondern es übernimmt dann einfach der Nächste und es wird halt sehr, sehr oft wiederverwendet. Aber ich war auch immer schon so ein bisschen so ein Typ von, das muss meins sein. Und jetzt hatte ich halt Kontakt mit einem dieser Dienste und habe da mal einen Gutschein bekommen und durfte das mal ausprobieren. Grover heißen die. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob das gerade Werbung ist. Ich sag sicherheitshalber mal, es ist Werbung, weil ich diesen Gutschein bekommen habe. Aber das muss ich sagen, jetzt konnte ich mir halt mal so ein iPad mieten. Das hatte ich vorher nie. Und das ist tatsächlich ein ziemlicher Gamechanger, weil das hätte ich mir jetzt niemals gekauft. Aber so fürs Studieren, fürs Paperlesen und solche Geschichten ist es schon sehr angenehm, so ein Tablet zu haben. Was ich vorher tatsächlich nie in meinem Leben hatte und immer dachte, Laptop reicht. Aber das ist tatsächlich was, was ich irgendwie cool fand. Und wo ich gedacht habe, okay, das ist ein Gamechanger.
Mhm.
Genau, ja, dann, ja, ist jetzt, also kann man jetzt nicht viel drauf entgegnen, ist halt ganz nett.
Nein, ich hatte jetzt gerade, man hat mir jetzt gerade ein iPad zugeschickt, weil ich an der Buchmesse eine Online-Veranstaltung über Instagram hatte und es ging nur über ein iPad, dann hat mir der Verlag eins geschickt und es ging mir damit halt so, wie es mir mit dem iPad die ganze Zeit ging. Ich finde es irgendwie als Gerät toll, aber es hat irgendwie keinen Platz in meinem Leben.
Das sehr gut, dass Sie das sagen. Das hatte ich nämlich auch, dass ich immer dachte, ja, es fässt sich schön an, es benutzt sich schön. Und so zum PDFs lesen muss ich sagen, das ist sehr gut. Und die neueren iPads haben halt diesen Stift. Und der ist halt wirklich unglaublich gut. Und da kann man halt wirklich sehr gut sich handschriftlich Notizen machen, aber hat halt die Vorteile einer digitalen Verwaltung dessen. Also das muss ich sagen, ist für mich der große Vorteil.
Mhm. Na gut, ja, ist okay.
Ja. Aber ja, also ich kenne das Gefühl auf jeden Fall. Kommen wir mal zur zweiten Kategorie und die, glaube ich, wird Ihnen sehr leicht fallen und das ist die Empfehlung der Woche, weil ich habe ja wirklich so unterschiedliche Gäste hier und eigentlich sprechen wir jede Woche eine Empfehlung aus, so auch diese Woche und es würde mich freuen, wenn Sie irgendwas haben, was Sie unseren HörerInnen irgendwie empfehlen können, wo Sie sagen, das sollte man sich unbedingt mal anschauen, dann wäre das jetzt ein guter Moment. Also es kann alles sein, ne? Ein Film, ein Gedanke, eine Software, ein Buch, eine Tätigkeit, was auch immer.
Also zwei Sachen. Wenn das jetzt, wenn jetzt Leute zuhören, die, die sich das angehört haben, weil sie selber schreiben oder sich überlegen, ob sie schreiben sollen, muss ich sie auf meine Webseite verweisen.
Ja, die verlinken wir auch.
Wo ich ganz viele Fragen zum Thema, also auch sehr spezifische Fragen zum Thema Schreiben beantwortet habe, also mehr als man jetzt aufzählen könnte. Und eben der Tipp, sich mal die Software Papyrus Autor anzuschauen. Das ist also das Programm, mit dem ich schreibe seit einem Jahrzehnt. Da gibt es also eine Demo-Version, wo man das ausprobieren kann, ob einem das liegt. Und ich finde es halt, dass es ganz viele Sachen enthält, die einem das Leben als Autor leichter machen.
Okay.
Also meine Empfehlung.
Da fällt mir gerade ein, ich glaube, wir haben auch einen Artikel zu, ich weiß gar nicht, ob es Papyrus Autor ist, aber ich glaube, also zu einer Sammlung von Schreibprogrammen. Es gibt ja noch ein paar, die auch so genau diesen Ansatz haben, dass man Kapitel einfach verwalten kann und so. Aber das ist ein sehr guter Tipp, vielen Dank. Sowieso, also zu ihren, zu ihrer Website, zu ihren Büchern und so, das packen wir alles in die Shownotes, dass die Leute das dann da direkt finden. Und vielleicht auch mal einfach in das, was sie so geschrieben haben, lesen können. Kann ich nämlich sehr empfehlen. Und das ist eine sehr schöne Empfehlung. Meine Empfehlung ist jetzt so ein bisschen dümmer, ehrlich gesagt. Das ist tatsächlich eine klassische Serie, die ich aber gerade so ein bisschen wieder für mich entdeckt habe auf Netflix, BoJack Horseman. Fällt so ein bisschen in die Richtung so Cartoon, aber für Erwachsene mit ernsten Themen. Und es ist so eine weirde Welt, wo Menschen und Tiere, also Tiere sind sozusagen eigentlich wie Menschen, haben aber noch so ein paar tierische Charaktereigenschaften. Also es haben auch dann so einen normalen menschlichen Körper, aber halt meistens den Tierkopf oben drauf. Es ist irgendwie ganz witzig. Und es geht halt um BoJack Horseman. Das ist halt so ein bisschen so ein Charakter, der so in den 80ern, 90ern in so einer klassischen, so ein bisschen wie Full House-Sitcom ein Star war und mittlerweile halt so ein bisschen abgehalftert ist und begleitet den halt ganz gut. Aber es ist sehr vielschichtig und irgendwie eine schöne Geschichte, die manchmal witzig ist, aber einen auch so ein bisschen rührt und irgendwie gut gemacht. Also gibt so dieses Gefühl von jemandem, der so ein bisschen kaputt ist, aber doch eigentlich einen ganz guten Kern hat, sehr gut wieder. Kann ich sehr empfehlen, die Serie. Gut. Ja, dann kommen wir zur letzten Frage dieses Podcasts und zwar lautet diese Frage, glauben Sie, das ist rein hypothetisch, die stelle ich jedem anderen Gast, glauben Sie, dass es rein hypothetisch für jedes potenzielle Problem, was die Menschheit haben könnte, auch sowas wie eine technische, und das ist jetzt sehr weit gefasst, also datengetrieben, ingenieurmäßig, algorithmische Lösung gibt, die dieses Problem praktisch irgendwie lösen kann? Also glauben Sie, dass das für alles möglich ist?
Nee. Also warum? Es gibt unlösbare Probleme, also die, mit denen man, gucken Sie sich doch, einfach schon Beziehungen sind. Es gibt so viele Dinge, die unlösbare Probleme darstellen. Fragen wie, soll man Abtreibung erlauben, machen, tun? Nein, es gibt viele Probleme, die einfach nicht lösbar sind, beziehungsweise nicht technisch oder algorithmisch oder mit einer simplen Vorschrift, sondern die man tatsächlich immer nur, sagen wir mal, aus der jeweiligen konkreten Situation heraus irgendwie nach einem Weg suchen kann, wie man jetzt damit fertig wird. Aber niemand wird eine Maschine haben wollen, die jetzt Beziehungsprobleme löst, beispielsweise. Um mal was ganz Simples zu sagen, was jeder kennt.
Okay, ja, das finde ich schön. Ich glaube, da sind wir ziemlich einer Meinung. Also ich glaube auch gerade das Zwischenmenschliche ist genau das Ding. Und das ist ein neuer Gedanke, das hat auch noch niemand so gesagt, dieses Thema, also diese Zwei-Parteien-Probleme. Also Abtreibung ist ein gutes Beispiel, wo die eine Partei sagt, ja, unbedingt, die andere sagt, auf gar keinen Fall. Ich verorte mich jetzt eher auf der Ja-sollte-man-erlauben-Seite, aber das ist jetzt für die Frage gar nicht wichtig. Aber stimmt, weil selbst wenn man es dann, also egal was man macht, für eine Partei wird es weiterhin ein Problem sein. Das stimmt natürlich. Ja. Und ich finde auch den Gedanken, jetzt wo Sie das gerade gesagt haben, sehr entspannt, dass es auch nicht für jedes Problem eine Lösung geben muss. Ja. Also, dass man auch aufhören kann, immer nach Lösungen zu suchen, weil es ist ja auch wahnsinnig anstrengend. Also
Wir neigen dazu, weil wir einfach eine Spezies sind, die mit Technik verbunden ist. Also Technik ist sozusagen unsere Ausdrucksform des Daseins. Also wir haben sozusagen einen Hammer und sehen dann überall Nägel, aber es gibt auch Schrauben und noch ganz andere Sachen, die man halt mit dem Hammer nicht behandeln kann. Und so weit müssen wir halt kommen, zu sehen, ja, okay, das ist jetzt vielleicht etwas, wo wir mit unserer Standardvorgehensweise nur Unheil anrichten können.
Ja, also wenn man anfängt, mit dem Hammer Beziehungsprobleme zu bearbeiten, dann sind wir in der Ecke Krimi-Roman auf einmal wieder.
Ja, genau. Das, was sich spannend liest, was man aber nicht erleben will.
Genau. Ja, sehr schön. Das war nochmal eine schöne Betrachtungsweise auf diese Frage. Und ich weiß nicht, also von mir aus sind wir tatsächlich, wir reden jetzt auch eine gute Stunde schon. Von mir aus sind wir tatsächlich auch für heute schon fertig. Es sei denn, Sie haben noch irgendwas, was Sie noch loswerden wollen. Dann wäre nochmal ein guter Zeitpunkt.
Na, fällt mir nichts ein.
Wenn es okay ist, mir ist gerade noch eine Frage eingefallen, die man eigentlich ganz kurz mit Ja oder Nein beantworten kann. Die ich unbedingt schon... Glauben Sie, dass man schlau sein muss, um ein Buch schreiben zu können? Also besonders schlau.
Nein, wer schlau ist, der schreibt keine Bücher, der handelt mit Büchern. Gucken Sie sich den reichsten Buchhändler der Welt an, Jeff Bezos.
Okay.
Der war schlau, aber der schreibt keine Bücher.
Ah, das finde ich schön, weil das bricht auch nochmal dieses Klischeebild eines Intellektuellen auf, der irgendwie sich da in wahnsinnige, sondern das, also weil ich glaube, ich bin jetzt nicht sonderlich schlau, aber das ist irgendwie beruhigend zu wissen, dass man trotzdem Bücher schreiben kann, weil ich finde, das ist etwas sehr Tolles.
Hartnäckig muss man sein. Also die meisten Buchschreibprojekte scheitern daran, dass man eben nicht sozusagen die Langstrecke durchhält, sondern sagt auf Seite 30, ach, muss eigentlich auch nicht sein und so weiter. Und das Problem auf bis Seite 300 oder noch weiter zu kommen, das ist das Problem. Aber schlau ist jetzt nichts, was nötig ist. Nein.
Also an unsere HörerInnen, selbst wenn ihr wahnsinnig dumm seid, ihr könnt trotzdem ein Buch schreiben, und das finde ich auch einen sehr schönen Gedanken. Und Hartnäckigkeit, das stimmt, das ist natürlich, also das stelle ich mir schwer vor. Diese Idee, die man ursprünglich hat, wo man denkt, oh, voll die gute Idee, und dann merkt, ah, vielleicht ist sie doch nicht so gut, damit dann weiterzugehen.
Ja,
okay. Ja, super. Dann vielen Dank, dass ich das nochmal loswerden durfte. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, und ich hoffe, dass Sie auch Spaß hatten.
Ja, war lustig, ja.
Das freut mich. Sehr gut. Dann hoffentlich, dass wir uns ganz bald mal wieder hören. Und an die HörerInnen natürlich, solltet ihr noch Fragen haben, wenn sie zum Schreiben sind, wir verlinken euch die Website von Andreas Eschbach, da werdet ihr ganz viele Antworten finden. Ansonsten, wenn es Fragen gibt, die ihr dort nicht findet, könnt ihr immer uns schreiben an techundtrara@netzpiloten.de, oder ihr schreibt uns einfach unter Netzpiloten oder techundtrara auf Twitter. Da landet das Ganze bei uns, und genau, und wenn wir irgendwie Fragen noch haben, dann leiten wir die natürlich auch weiter an Herrn Eschbach, und vielen Dank. Ja. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.